Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 31. Umweltschutz als Heimatschutz. Mit Florian Teller.
Hallo Florian. Wir beginnen mit unserer Standardfrage. Wer bist du, was machst du und wem oder was bist du auf der Spur?
Hallo, ich bin Florian Teller. Ich arbeite bei FAHN. FAHN ist die Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz. Und wir sind vor allem tätig in der Rechtsextremismusprävention im Natur- und Umweltschutz und dort in erster Linie in der Bildungsarbeit. Das heißt, wir erstellen und entwickeln Workshops und Vorträge, wir bilden Ehrenamtliche aus und wir beraten auch Initiativen und Vereine. Und ich bin da vor allem in der Kommunikation tätig, aber auch als Bildungsreferent. Und beides vereine ich zum Beispiel bei Bildungsformaten auf TikTok und Instagram.
Das klingt als Projekt jetzt erstmal seltsam. Autoritäre und extrem rechte AkteurInnen bringt man ja eher selten mit Umwelt- und Klimaschutz zusammen. Historisch denkt man da wahrscheinlich eher an monumentale Bauvorhaben, ungezügelte Industrialisierung, ganz besonders in der Rüstungsindustrie. Aber auch aktuelle Beispiele wie Trump oder Milei zeigen ja, dass man den Natur- und Klimaschutz sprichwörtlich kahlschlagen will. Wo liegen denn ideologische Wurzeln der Extremrechten, die dann doch andockbar sind an Umwelt- oder Naturschutz?
Also die ersten Naturschutzbewegungen sind so um die Jahrhundertwende entstanden, also so um 1900 herum. So zum Beispiel der Bund Heimatschutz, der wurde 1904 gegründet. Und wir müssen uns ein bisschen in diese Zeit zurückversetzen, als die Auswirkungen der Industrialisierung sichtbar und erfahrbar wurden. Also Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung, massive Abholzung, eine enorme Verstädterung, eine extreme Verelendung in den Städten. Und das haben diese Bewegungen oder auch der Bund Heimatschutz damals richtig erkannt, verantwortlich gemacht. Dafür haben sie allerdings die Moderne, die sozialen Bewegungen, wie zum Beispiel die Frauenrechtsbewegung, und Städte. Städte waren für sie Ort des Geldes und Ort des Judentums. Sie haben also schon damals den Antisemitismus in den Naturschutz gebracht. Und diesen sozusagen aus ihrer Sicht schlechten Dingen haben sie ein unverdorbenes Landleben und eine natürliche Ordnung entgegengesetzt. Und diese natürliche Ordnung beinhaltet auch eine angeblich untrennbare Verbindung zwischen Natur und Volk. Und in dieser Denkart ist Heimat dann eben die Einheit von Landschaft und Identität. Und Heimatschutz, das ist dann eben der Schutz von Natur und damit der Schutz von Volk und Identität. Und diese völkische Naturschutzvorstellung wurde dann im Nationalsozialismus zu Blut und Boden. Das heißt, ein rassisch definierter Volkskörper mit einem angestammten Siedlungsgebiet. Und diese Ideologie hatte dann mörderische Konsequenzen, weil man davon ausging, dass das Siedlungsgebiet eben für dieses Volk nicht mehr ausreicht. Und damit wurde dann der Vernichtungs- und Raubkrieg auf die Sowjetunion legitimiert. Und heutzutage, um jetzt den Bogen zu heute zu schlagen, zum Beispiel spricht die sogenannte Neue Rechte von Ethnopluralismus. Also sie sprechen nicht mehr von Rasse, sondern sie sprechen von Kultur und Ethnie. Meinen aber eigentlich nichts anderes, weil sie davon ausgehen oder sie sagen, jede Kultur, jede Ethnie habe ihr angestammtes Siedlungsgebiet. Und nur dort können sie sich entfalten. Und diesem Rückgriff auf Natur werden eben Grenzschließungen oder auch Deportationen von Menschen legitimiert, die sie als nicht deutsch ansehen.
Wir benutzen den Begriff neue Rechte immer wieder in diesem Podcast, weswegen wir an dieser Stelle noch einmal ganz kurz erläutern wollen, was damit gemeint ist. Die neue Rechte entstand in den 1970er Jahren als akademisches, extrem rechtes Netzwerk. Strategisch versuchte sie sich vom Nationalsozialismus abzugrenzen, trotzdem aber völkische und nationalistische sowie antidemokratische Ideen salonfähig zu machen. Neu meint also hier, dass sie sich von der klassischen nationalsozialistischen Rechten abgrenzt.
Und welche Rolle spielt dann diese Überlegung, Umweltschutz sei Heimatschutz, heute noch? Die aktuelle größte Umweltschutzbewegung dreht sich ja um Klimaschutz. Und diese ist ja dezidierter Feind der meisten autoritären AkteurInnen. Wir haben mit Matthias Quent dazu auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht.
Also die Rechten, nicht alle, aber ein Großteil, vor allem jetzt nehmen wir mal die AfD als Beispiel, bringen den Naturschutz gegen Klimaschutz in Stellung. Sie sehen Naturschutz als etwas ursprünglich Rechtes an, das ihnen von den Grünen weggenommen wurde. Und Klimaschutz als etwas Künstliches, als etwas Elitäres. Das äußert sich dann ganz konkret, indem sie eben versuchen, Proteste gegen Windkraft zu instrumentalisieren und dort vor allem auf den Waldschutz oder auf den Vogelschutz oder auf den Gewässerschutz verweisen, eben um diese Windenergieanlagen zu delegitimieren. Aber nicht alle rechten Parteien die legitimieren Klimaschutz, zum Beispiel diese neonazistische Kleinstpartei Der Dritte Weg. Im Gegensatz zur AfD sprechen die sich gegen Braunkohletagebau oder auch gegen Kernenergie auf. Und sie sind auch für erneuerbare Energien. Das macht sie aber nicht zu einer besseren Partei oder zu einer emanzipatorischen Partei, weil sie dann Klimaschutz mit Rassismus verbinden, indem sie zum Beispiel fordern, dass man die Grenzen schließen solle für einen guten Klimaschutz. Und letztendlich ist es halt auch eine antidemokratische Partei und viele der Mitglieder sind gewaltbereit.
Du hast jetzt schon zwei Parteien angesprochen, aber vielleicht mal allgemein. Welche Rolle spielen denn aktive extreme Rechte, Natur- und Umweltschützer im traurigerweise ja doch großen Konglomerat der Autoritären, manche nennen es auch Mosaikrechten? Also, welche Organisationen, aber auch Personen gibt es als Stichwortgebende etc.? Gib uns da doch bitte mal einen Überblick.
Wenn wir jetzt von Mosaikrechte sprechen, dann meint es ja nicht nur die Partei, die AfD oder andere Parteien, sondern auch so eine Art politisches Vorfeld, also das, was wir auch als neue Rechte kennen, die sich selber als intellektuelle Avantgarde begreifen. Und ich würde sagen, in diesem Vorfeld, die nehmen diesen Umweltschutzgedanken schon ernst oder sie tragen ihn zumindest stärker vor sich her oder auch neonazistische Führungspersonen. Das hat sich noch nicht in der Breite durchgesetzt. Also wie gesagt, die AfD instrumentalisiert Naturschutz gegen den Klimaschutz. Wenn aber ihr Naturschutzprogramm, die Dresdner Erklärung von 2019, so umgesetzt würden, wie sie es geschrieben haben, würde das zu einem enormen Raubbau an der Natur führen. Also die AfD ist ja auch im Kern eine neoliberale Partei. Deswegen steht auch ganz oben drin, dass sich eine Gesellschaft Naturschutz oder Umweltschutz erstmal leisten muss oder können muss. Das heißt, Natur- und Umweltschutz werden dem Primat der Wirtschaft untergeordnet bei dieser Partei. Genau, den dritten Weg hatte ich schon erwähnt. Die haben ja auch sozusagen 2018 eine Solidaritätserklärung geschickt an die Besetzerin des Hambacher Walds. Also wer sich noch erinnert, AktivistInnen haben den Hambacher Wald besetzt, weil der für die Braunkohle von RWE abgebaggert werden sollte. Und der dritte Weg hat dort eine Solidaritätserklärung hingeschickt, auch unter anderem, weil sich die Besetzerin für den Schutz des Waldes einsetzen. Hier kommt nochmal dieses rechte Motiv von Mythos Deutscher Wald zum Tragen, also wo man auch davon ausgeht, dass es eine untrennbare Verbindung zwischen einem Volk und einer ihm typisch zugeordneten Landschaft gibt. Und dem Deutschen sozusagen zugeordnete Landschaft ist dann eben der Wald. Aber wir müssen sehen, dass der dritte Weg jetzt effektiv keinen Naturschutz betreibt. Also die inszenieren sich vielleicht nur beim Müllsammeln. Das wird dann groß propagandistisch aufgeladen, aber sozusagen die machen in dem Sinne keinen Naturschutz oder haben keine Konzepte für einen effektiven Naturschutz. Und wenn wir auf die europäische Ebene nochmal gucken, da ist es auch noch ein bisschen anders. Also die AfD ist ja nun der parlamentarische Arm der Klimawandelleugner, aber nicht jede rechte Partei, auch im europäischen Vergleich, ist automatisch eine Partei, die den Klimawandel leugnet. Zum Verhältnis Naturschutz und extreme Rechte. Jetzt haben wir viel über den Naturschutz geredet. Was Rechte ja aber oft verwenden oder womit sie versuchen, ihre Ideologie zu legitimieren, ist der Rückgriff auf Natur. Ich hatte das vorhin schon angesprochen. Also sozusagen die Einteilung, was wird als natürlich gelabelt, was wird als unnatürlich gelabelt. Also nur die Beziehungen zwischen Mann und Frau sind natürlich. Gleichgeschlechtliche Beziehungen werden als unnatürlich gelabelt. Oder zu sagen, wir übertragen Gesetzmäßigkeiten von der Natur- und Pflanzenwelt auf die menschliche Gesellschaft, also Sozialdarwinismus. Hier herrscht ein ewiger Kampf ums Überleben. Jeder Mensch hat sozusagen einen quasi von der Natur zugeschriebenen Platz und gegen den darf man sich nicht auflehnen. Damit werden dann Diskriminierung, Ausbeutung oder bestimmte strukturelle Ungerechtigkeiten eben legitimiert. Also das zieht sich, würde ich sagen, schon durch die gesamte extreme Rechte.
Das ist schon schräg, aber auch sehr spannend mit dieser Solidaritätserklärung. Auch wenn da dann nichts draus geworden ist. Ich wollte nämlich sowieso als nächstes fragen, ob extreme Rechte und Autoritäre mit dem Thema Klimaschutz dann trotzdem irgendwie Anschluss an bürgerliche oder progressive Umweltschutzgruppen finden. Also du sagst ja selbst, dass hier ist eher Selbstinszenierung, aber funktionieren solche Inszenierungen bzw. Versuche auch ab und an? In Bezug auf Klimaschutz erwächst ja meistens eigentlich eher Gewalt gegen Klimaschützende.
Ich hatte schon angesprochen, was ja versucht wird, sind so Proteste zum Beispiel gegen Windkraftausbau zu instrumentalisieren. Also wir haben das bei der Debatte um die Windräder in Nordhessen im Reinhardswald gesehen. Da gab es Proteste von AnwohnerInnen, aber auch von sozusagen Naturschutzverbänden gegen diesen Windradbau dort im Wald. Und Alice Weidel zum Beispiel hat das aufgegriffen bei ihrer Rede auf dem Bundesparteitag der AfD in Riesa. letztes Jahr, wo sie der CDU quasi vorgeworfen hat in Hessen, dass sie dort den Bau von Windrädern im Märchenwald, im Grimmschen Märchenwald sozusagen befürworten würde. Und hier müssen wir gucken, dass zwar Windräder gebaut werden in diesem Wald, aber nicht in diesem alten Märchenwald, wo wirklich hunderte Jahre alte Laubbäume stehen, sondern in Nutzwald, wo viel Nadelgehölz steht, das zum Teil auch tot ist. Also die AfD arbeitet da auch ganz explizit mit Falscherzählungen, mit Desinformationen, zum Teil auch mit Verschwörungserzählungen und versuchen dann eben diese Initiativen sozusagen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Die Junge Alternative, die gab es ja damals noch, die haben auch dann so einen Fototermin in dem Wald gemacht und sich mit einem Transparent dort positioniert. Mythos Wald statt Klimawahn, glaube ich, stand da drauf. Also wieder dort Naturschutz, Waldschutz gegen den Klimaschutz in Stellung gebracht. Grundsätzlich kann ich aber sagen, würde ich sagen, dass die Natur- und Umweltverbände ziemlich gut aufgestellt sind gegen rechte Einflussnahme. Also wir von FAHN, wir haben auch verschiedene Kooperationen mit dem BUND zum Beispiel oder dem NABU oder eben deren Jugendverbänden. Ich würde aber schon sagen, dass es bestimmte Konzepte und Erzählungen gibt, die problematisch sind. Wir haben mal eine Studie durchgeführt unter den Studierenden von grünen Berufen, also Menschen, die eben Landwirtschaft oder Forstwirtschaft studieren. Und über die Hälfte der Leute haben gesagt, dass die angebliche Überbevölkerung eine Mitschuld trägt an Umweltproblemen oder Klimawandel. Und das ist ein Problem, weil Überbevölkerung als solche gibt es nicht. Also wir können nicht sagen, wann gibt es zu viele Menschen auf der Welt, und wir können auch nicht die Anzahl der Menschen für Umweltprobleme verantwortlich machen, sondern wie hier produziert und konsumiert wird, weil da nämlich ganz oft Menschen im globalen Süden dafür verantwortlich gemacht werden. Es wird ganz oft gesagt, wo sind zu viele Menschen? Ah, im globalen Süden sind zu viele Menschen, dort braucht es weniger Menschen. Also wir gehen dann in Richtung Bevölkerungskontrollpolitik, die oft mit sehr menschenfeindlichen Mitteln durchgesetzt wird. Da spricht man dann von Sterilisationsprogrammen, die sind dann mehr oder weniger freiwillig. Die sind oft gekoppelt an Entwicklungshilfe oder andere Zuwendungen. Und man versucht sozusagen, die Ursachen für Klimawandel, für Umweltzerstörung zu externalisieren. Also wir wissen ja alle, sozusagen Klimawandel, die Treibhausgasemissionen sind vor allem die Länder des globalen Nordens, die diese sozusagen emittiert haben, jetzt davon profitieren. Die Länder des globalen Südens haben am wenigsten dazu beigetragen zum Klimawandel, aber leiden am stärksten unter den Folgen. Und jetzt zu sagen, naja, Schuld daran sind einfach, dass es im globalen Süden zu viele Menschen gibt, das spricht den globalen Norden von der Verantwortung frei. Und das greifen extrem Rechte auch wieder auf, weil die sagen dann nämlich auch, ja, wir brauchen einfach weniger Menschen im globalen Süden und vor allem müssen wir die Grenzen schließen, weil wenn diese Menschen alle zu uns kommen, dann nehmen sie unsere Konsumgewohnheiten an und tragen dazu zum Klimawandel bei. Deswegen müssen wir die Grenzen schließen und das ist aktiver Klimaschutz. Und da sehen wir schon, wie gut es Hand in Hand gibt, so eine Vorstellung einer angeblichen Überbevölkerung mit sozusagen einem rassistischen Narrativ auf die Klimakrise. Genau, ich gehe jetzt nicht alles durch aus dieser Studie, vielleicht noch zwei Punkte. Eins war noch eine relativ hohe Zustimmung dazu zu sagen, dass die Städte als solches schuld sind. Das ist auch wieder so ein Narrativ, was ich vorhin schon erläutert habe, was wir Bund Heimatschutz schon gesehen haben. Die Stadt eben als das Böse und wir müssten alle aufs Land ziehen und dort eben tätig sein. Dann sozusagen erledigt sich mit dem Umweltproblem von alleine. Das funktioniert natürlich so auch nicht. Und der letzte Punkt, dass es auch eine hohe Zustimmung gab zu autoritären Lösungen, also zu sagen, naja, das parlamentarische System ist einfach zu langsam und ist nicht in der Lage, Klimawandel und Umweltprobleme in den Griff zu bekommen. Und das kann man ja auch bestimmt nachvollziehen. Also es dauert ja auch wirklich gerade sehr lange und gerade haben wir auch eher einen fossilen Backslash in der Regierung. Trotzdem kann die Lösung jetzt nicht sein, zu sagen, wir brauchen einen grünen Führer oder wir brauchen eine grüne Führungsriege, die das für uns löst, sozusagen, die nur was Gutes wollen. Und ich würde sagen, genau, also nicht so sehr, dass extreme rechte Parteien besonders erfolgreich sind, in Umwelt- oder Klimaschutzbewegungen einzudringen, aber schon, dass diese Konzepte, die problematisch sind, die auch nach rechts anschlussfähig sind, dass die doch noch eine gewisse Verbreitung haben. Ich würde jetzt noch mal einen anderen Aspekt beleuchten, der ein bisschen weggeht von der extremen Rechten, sondern eher noch mal guckt, was ist eigentlich mit anderen Parteien, mit anderen Strömungen, die sozusagen nicht der extremen Rechten zugehörig sind. Und da sehen wir, dass es in Ablehnung der sozial-ökologischen Transformation und bei der Verteidigung eines fossilen Geschäftsmodells, da kommt es zum Schulterschluss zwischen konservativen, liberalen, marktlibertären Kräften und eben auch rechten oder extremen Kräften. Jetzt vielleicht auch nur noch mal ein Beispiel. Christian Lindner zum Beispiel hat 2019 in der FAZ das Klimapaket, was damals von der Großen Koalition geschnürt wurde, mit dem Morgenthau-Plan verglichen. Er hat gesagt, wir werden den Planeten nicht retten, indem wir einen Morgentauplan für Deutschland umsetzen und die Deutschen zu veganen Radfahrern machen. Und die Erzählung vom Morgentauplan, das ist eine klassische rechtsextreme Verschwörungserzählung. Die NSDAP hat diese Verschwörungserzählung gestrickt, indem sie erzählt haben, ja, die Alliierten, also die US-Amerikaner vor allem, die wollen Deutschland in einen Agrarstaat verwandeln. Und das greift er eben auf, indem man sagt, naja, Klimaschutzmaßnahmen werden Deutschland deindustrialisieren, werden alle arm machen, werden uns also in einen Agrarstaat zurückverwandeln. Diese Verschwörungserzählung finden wir in rechtsextremen Blättchen wie dem Kompaktmagazin. Und das ist natürlich was, wenn ein, damals war er noch nicht Finanzminister, aber wenn sozusagen der Spitzenpolitiker einer liberalen Partei rechtsextreme Verschwörungserzählung verbreitet, dann ist das ein Problem. Zweites Beispiel, die Lobbyorganisation Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist eine Lobbyorganisation der Metall- und Elektroindustrie, also da ist auch die Automobilindustrie mit da drin. Und die versuchen aktiv Lobbyarbeit gegen Klimaschutzmaßnahmen zu machen, diese zu verhindern oder zumindest zu verzögern und zu behindern. Und ich finde eigentlich, dass diese Strömung, diese Kräfte viel problematischer sind für den Klimaschutz in Deutschland als die extreme Rechte. Das sind jetzt keine Klimawandelleugner, die würden von sich nicht sagen, und das stimmt auch nicht, dass sie den Klimawandel leugnen, aber die verzögern die Klimaschutzmaßnahmen, die zögern sie hinaus, weil sie ja das fossile Geschäftsmodell verteidigen wollen.
Dann noch etwas daran anschließend. Wie groß siehst du denn die Mobilisierungsfähigkeit für die extreme Rechte in dieser Erzählung, die Kampf gegen Klimaschutz mit Naturschutz versucht zu kombinieren? Könnte daraus eine größere Bewegung entstehen, also nationalistischer Naturschutz als Gegenangebot zu Klimaschutz? Oder bleibt das am Ende eher Nischenthema?
Ja, Vorhersagen sind immer ein bisschen schwierig. Aber also gerade sieht es ja eher nach so einem fossilen Rollback aus. Also so nicht nur Klimaschutzmaßnahmen, Klimaschutz spielt gerade in der aktuellen Regierung keine Rolle mehr, auch Naturschutz und Umweltschutz wird gerade eher eingeschränkt. Ich kann mir aber vorstellen, dadurch, dass die Auswirkungen des Klimawandels ja auch hierzulande wahrnehmbarer werden, Stichpunkt Flut im Ahrtal, werden sich auch Rechte und extreme Rechte diesem Thema verstärkt annehmen müssen. Vermute ich. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass sie eher auf so eine Art grünen Nationalismus setzen würden. Also hin zu einem grünen Kapitalismus, vielleicht auch eher einer neoliberalen Technikgläubigkeit. Wir müssen da allerdings auch innerhalb der extremen Rechten immer ein bisschen unterscheiden. Ich habe das versucht, sozusagen bei der AfD in dem dritten Weg mal gegenüberzustellen, was für verschiedene Strömungen es gibt. Also zum einen grüner Kapitalismus, neoliberale Technologiegläubigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch eher so ein wirklich völkische Umweltschutzkonzeption und auf der anderen Seite Abschottung und Ausbeutung nach außen. Und mit den zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels sind auch so eine Art Klimanotstand denkbar, der dann eben ein autoritäres Durchregieren oder eben Abschottung ermöglicht. Also Migration ist und bleibt das Hauptthema für die extreme Rechte und darauf werden sie nicht verzichten. Sie werden immer wieder Klimaschutz, Naturschutz versuchen mit Migration zu koppeln. Aber wie gesagt, Vorhersagen sind schwierig, ob das jetzt breiter anschlussfähig wird, ob das so eine Massenbewegung wird, ob da viele Leute dafür auf die Straße geben wird oder ob es nicht doch noch sozusagen mehr Zuspruch zu dieser solidarischen Bewegung gibt, die echten Klimaschutz fordern und umsetzen wollen. Das ist alles Spekulation.
Und das bringt uns natürlich zu unseren klassischen Abschlussfragen. Und die erste ist bei euch super aufgehoben. Was rätst du denn zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, die Umwelt, Klima und Naturschutz progressiv und sinnvoll zusammendenken in Bezug auf potenzielle Einflussnahme durch die extreme Rechte, aber auch in Bezug auf Naturschutz und Klimaschutz als politisches Kampffeld?
Also grundsätzlich wünsche ich mir erstmal ganz grundlegend, dass Natur- und Umweltschutz nicht als unpolitische Themen wahrgenommen werden. Ich erlebe das immer wieder in meiner Arbeit, dass Menschen sagen, naja, ich weiß ich nicht, möchte nur Vögel schützen und alle, die auch Vögel schützen wollen, die sind bei mir in meiner Initiative, in meinem Verein willkommen. Und das ist ein Problem, weil Rechte nicht nur Naturschutz betreiben, also nicht nur Vögel schützen wollen, sondern immer sozusagen damit ein rechtes Weltbild transportieren. Und dieses rechte Weltbild schließt bestimmte Leute aus. Dieses rechte Weltbild kann sehr schnell ja mörderisch werden, weil Leute nicht ins Raster fallen, die werden dann abgeschoben, die sollen deportiert werden oder wie die Geschichte zeigt, sie werden im schlimmsten Fall auch ermordet. Das heißt, wenn ich dann sage, ja, meine Initiative ist für alle da, die Vögel schützen, dann ist man nicht inklusiv, sondern dann schließt man Leute aus, wenn man sagt, ah, auch Rechte sind willkommen, wenn sie Vögel schützen wollen, weil man damit automatisch Leute ausschließt, die von rechter Ideologie betroffen sind. Also zu sagen, ich bin unpolitisch, bei mir können alle mitmachen, ist schon eine politische Handlung. Deswegen sozusagen wünsche ich mir, dass man sozusagen da schon mal so eine Sensibilisierung hat und dann eben zu überlegen im nächsten Schritt, okay, was macht denn mein demokratischer Umweltschutz aus? Was macht denn mein Verein, mein Verband inklusiv? Und wenn man sich das überlegt hat und vielleicht auch mal aufgeschrieben hat, also eine Art Grundsatzprogramm oder Selbstverständnis, dann ist es für Rechte schon sehr viel weniger attraktiv, bei einem selber mitzumachen, teilzunehmen. Und dann kann man jetzt sehr viel Detail, das muss man dann im Detail sich angucken, was man noch machen kann, um Rechte wieder loszuwerden oder sozusagen rechte Vereinnahmungsversuche zu verhindern.
Und dann noch, was erwartest du denn von Politik? Vielleicht gerade auch auf kommunaler Ebene, wenn Rechte das Thema Umweltschutz vorschieben, um dann doch nur rechte Politik allgemein durchzudrücken?
Also genau, ich wünsche mir jetzt nicht nur von Kommunalpolitik, sondern auch von der Bundespolitik zum einen, dass die Angriffe und das Kaputtsparen von Demokratieprojekten aufhören muss. Also Zivilgesellschaft muss gestärkt werden, auch finanziell. Dann würde ich mir wünschen, dass das Ausspielen von Klima- und Umweltschutz gegen Wirtschaft aufhören muss. Das ist kein Widerspruch. Es gab mal so Transparent der No Jobs on a Dead Planet. Ich finde, das gilt nach wie vor. Also wir haben nichts davon, das gegeneinander auszuspielen. Weil auf einer toten Erde gibt es dann auch nur keine Arbeitsplätze mehr. Und was ich mir ganz besonders wünsche, wir sind in der Rechtsextremismusprävention tätig, dass rechten Ideologien klar entgegengetreten wird und dass sie eben nicht kopiert werden soll, wie es leider in letzter Zeit verstärkt vorkommt.
Ich bedanke mich bei Florian für das Gespräch und ich bedanke mich wie immer bei allen Zuhörenden. Wir haben die Webseite von Fahnen in die Shownotes verlinkt. Auf der Webseite finden sich sehr viele vertiefende und erweiterte Angebote rund um das Thema extreme Rechte, Natur und Umwelt. Alle Folgen von Auf der rechten Spur gibt es bei Podigy, auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz und bei allen gängigen Podcast-Plattformen.
Das war Auf der rechten Spur, der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 31: Umweltschutz als Heimatschutz mit Florian Teller. In der nächsten Folge sprechen wir mit Tom Uhlig über die Extremismustheorie, aka das Hufeisen. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.